Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wie kann die Rente zukunftssicher gemacht werden? Dazu will eine Rentenkommission der Bundesregierung Ende Juni Empfehlungen vorlegen. Doch schon jetzt gibt es Aufregung über mögliche Vorschläge wie eine Rente mit 70. Auslöser ist ein Bericht der Bild. Sie will erfahren haben, dass die Kommission dazu rät, das Renteneintrittsalter bis 2060 schrittweise anzuheben auf 70 Jahre. Mitglieder der Rentenkommission dementieren den Bericht. Markus Preis im Hauptstadtstudio. Trotz des Dementis sorgt die Berichterstattung für Diskussionen in der Hauptstadt. Wie kann man diese Meldung einordnen?
Also natürlich spricht eine Rentenkommission, die sich ja grundsätzlich über die Zukunft der Rente Gedanken machen soll, auch über ein höheres Renteneintrittsalter. Aber dass das allein jetzt die Empfehlung sein wird, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Denn sowohl die SPD dürfte dagegen sein, als auch wohl der Arbeitnehmerflügel in der CDU. Also man braucht noch andere Dinge, ein größeres Paket. Und wenn man da zum Beispiel vorsehen würde, dass künftig auch Beamte oder Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen müssen, dann ist vielleicht schon eher ein Kompromiss vorstellbar. Aber das Ganze eben nur in einem Paket.
Beeinflussen solche Meldungen die weitere Arbeit der Kommission?
Ja, auf jeden Fall. Und man kann auch davon ausgehen, dass das genau das Ziel solcher Indiskretionen ist. Denn es geht um viel bei diesen Reformen. Und mit einer vorzeitigen Debatte über einzelne Aspekte kann man diese sozusagen pushen oder auch ein bisschen verbrennen. Wenn man zum Beispiel ein höheres Renteneintrittsalter will und gibt das dann nach außen, dann entsteht vielleicht ein Druck auf die Kommission, nicht mutlos zu erscheinen und sich ranzutrauen an solch einen Schritt. Oder es ist genau umgekehrt, man ist gegen ein höheres Renteneintrittsalter, dann wird der Vorschlag bekannt, es gibt ersten Widerstand und die Kommission wird eher ein bisschen vorsichtig. Also mit solchen Indiskretionen wird ganz bewusst auch Politik gemacht und das kann man in den nächsten Wochen durchaus immer im Hinterkopf haben, egal ob es um Rente geht, um Steuern oder die Gesundheitsreform.
Markus Preis, vielen Dank nach Berlin. Heute und morgen beraten die NATO-Außenminister in der schwedischen Hafenstadt Helsingborg. Ein Treffen überschattet vom Streit zwischen den USA und den europäischen Verbündeten über den Irankrieg. Zuletzt hatte die Trump-Regierung angekündigt, tausende Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Für die europäischen NATO-Länder bedeutet das, dass sie noch stärker als bisher selbst für ihre Verteidigung sorgen müssen.
Erst vor 2 Jahren war Schweden der NATO beigetreten. Jetzt treffen sich die Außenminister des Bündnisses in Helsingborg. Und das in der wohl größten Krise der Allianz. Dass die USA ihre Truppen in Europa reduzieren wollen, steht schon länger fest. Doch wie viele insgesamt und bis wann, das weiß bislang selbst die NATO nicht. Entsprechend groß ist die Unsicherheit. Der NATO-Generalsekretär mahnt. Wir dürfen uns nicht nur auf einen Partner verlassen, das ist nicht gesund. Das haben wir auch mit den USA so vereinbart. Sie bleiben mit dem nuklearen Schirm beteiligt, auch konventionell, während wir mehr für unsere Verteidigung tun. Kurz vor dem Abflug betont auch der deutsche Außenminister:
Ich denke, wir müssen ja in eine aktive Rolle als Europäer hineinkommen, dass wir sagen, diese 5% machen wir nicht, um einfach mehr für Verteidigung zu machen, sondern um eben auch praktisch mehr an Lasten zu übernehmen.
Wie angespannt die Sicherheitslage ist, zeigen die Drohnen, die seit Tagen in den baltischen Luftraum eindringen. Gestern mussten sich die litauische Regierung und zahlreiche Zivilisten in Schutzräumen in Sicherheit bringen. Ob die ukrainischen Drohnen von Russland gekapert und umgeleitet wurden, wollte die NATO heute nicht bestätigen. Auch darüber wird man am Abend mit dem ukrainischen Außenminister sprechen. Im Zentrum steht aber die Frage, wie die Unterstützung der Ukraine gleichmäßiger geschultert werden kann. Mark Rutte hat dafür den Vorschlag unterbreitet, alle Verbündeten sollten 0,25% ihres Bruttoinlandsprodukts für die Ukraine verwenden. Das sei unwahrscheinlich, aber er habe die Debatte anschieben wollen. Waffenlieferungen aus Washington gibt es nur noch gegen Geld. Und wie sich die USA überhaupt noch verlässlich in der NATO beteiligen, das wollen morgen die NATO-Außenminister dringend von ihrem US-Kollegen Rubio erfahren.
Das NATO-Treffen in Schweden wird in Kiew aufmerksam verfolgt, vor allem beim Thema Flugabwehr. Erhofft sich die Ukraine mehr Unterstützung von der Allianz. Es fehlt etwa an modernen Systemen zum Abfangen besonders schneller russischer Raketen. In anderen Bereichen kann die NATO von der Ukraine lernen. Dem Land ist es gelungen, auch für große Reichweiten schlagkräftige Drohnen zu entwickeln.
Wieder ein ukrainischer Angriff in Russland. Es trifft die Erdölraffinerie in Syzran, 800 Kilometer entfernt. Zwei Menschen sterben. Mit ihren Langstreckendrohnen erreicht die Ukraine regelmäßig solche weit entfernten Ziele. Und auch weit hinter der Front, mit Mittelstreckendrohnen, zerstört sie russische Waffenlager und Logistik bis zu 200 Kilometer entfernt. Du sitzt weit entfernt von der Kontaktlinie und kannst weiterfliegen, um dem Feind mehr Schaden zuzufügen. Gegen russische Drohnen hat die Ukraine solche Gegenmittel entwickelt. Abfangdrohnen explodieren neben den russischen Shahed-Drohnen und machen sie so unschädlich. NATO-Staaten und die Ukraine setzen zunehmend auf Rüstungskooperationen, die beiden Seiten dienen. An der ukrainischen Front werden die neuesten Technologien getestet. Und selbst die NATO-Länder bieten der Ukraine Innovationen an, um zu verstehen, ob ihre Technologien in Zukunft wirksam sein können. Doch Probleme bereiten weiter russische Raketen. Bilder von einem Angriff auf die Stadt Dnipro diese Woche. Allein in jener Nacht hat Russland 22 Raketen auf die Ukraine abgeschossen, darunter ballistische, also besonders weitreichende. Wir brauchen Systeme gegen ballistische Raketen. Wir suchen nach Möglichkeiten, Flugabwehr in der Ukraine gemeinsam mit unseren Partnern zu produzieren. Denn weiter gelingt es Russland, im Leben der Ukrainer jeden Tag Tod und Angst zu verbreiten.
Ein wichtiges Anliegen der Ukraine ist es, möglichst schnell Mitglied der EU zu werden. Doch der Aufnahmeprozess ist langwierig. Nun hat Kanzler Merz einen Sonderstatus für das Land vorgeschlagen. Als assoziiertes Mitglied könne die Ukraine sofort enger in die EU-Institutionen eingebunden werden. Volle Mitgliedschafts- und Stimmrechte soll Kiew aber noch nicht erhalten. Merz begründet den Vorstoß mit erheblichen Fortschritten in den Beitrittsverhandlungen. Sie sind Pioniere auf neuen Geschäftsfeldern und gehen oft ein großes Risiko ein. Start-up-Unternehmen gelten als Innovationstreiber. Allein im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 3.500 Start-ups gegründet. Die nächste Hürde ist allerdings, dauerhaft Erfolg am Markt zu haben. In Berlin werden heute Abend die Start-up Awards verliehen. Ausgezeichnet werden Menschen mit besonders hohem Innovationsgespür.
Das hier ist getrockneter Klärschlamm. Für Gründerin Nina Heine die Grundlage für ihr Start-up. Mit ihrem neunköpfigen Team hat die Wahlberlinerin ein Verfahren entwickelt, um aus solchem Schlamm Energie zu gewinnen. Jetzt steht der erste große Praxistest an einer Kläranlage bevor.
Wir haben auf der einen Seite eine Technologie entwickelt, die funktioniert und die wird jetzt beim Kunden aufgebaut in voller Größe und läuft dort dann für 2 Jahre und kommt nach Baden-Württemberg.
Nina Heines Unternehmen ist ein klassisches Start-up. Technologie und Geschäftsidee sind ganz neu. Am Ende könnten Millionengewinne stehen, doch am Anfang auch hohe finanzielle Risiken. Einen klassischen Bankkredit zu bekommen, ist damit schwierig. Und doch, die Start-up-Szene in Deutschland wächst. 2024 waren es 2.766 Neugründungen. 2025 ein Plus von 29%, 3.568 neue Start-ups. Die Branche wünscht sich von der Politik insgesamt aber mehr Förderung und weniger Regulierung.
Bei der Gründung selber warten wir noch viel zu lange dann auf eine Handelsregisternummer, teilweise 6 Wochen. Da soll es ja jetzt Startup in 24 Stunden geben, das wäre schön. Und dann aber auch, was dann alles einprasselt auf dich an Bürokratie.
Nina Heine hat für ihre Idee, aus Klär oder auch aus Industrieschlamm Energie zu gewinnen, schon Anfragen aus 13 Ländern weltweit.
Tagelange Stromausfälle wie im Januar in Berlin, Extremwetter oder Cyberangriffe. Die Menschen in Deutschland spüren die Auswirkungen von Krisen immer öfter im Alltag. Viele fühlen sich nicht ausreichend darauf vorbereitet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des privaten Vereins Sicherheitsdialog. Demnach wünscht sich eine Mehrheit der Befragten mehr Unterstützung vom Staat. Und jeder Zweite hat bereits für Krisen vorgesorgt, etwa durch das Anlegen von Vorräten.
Der Stromausfall im Januar im Süden Berlins steckt Beate Kern noch in den Knochen, wie vielen anderen auch. Regelmäßig prüft sie nun, ob Batterien noch geladen sind, zum Beispiel fürs Blutdruckmessgerät. Eigentlich war sie gut vorbereitet, unter anderem mit einem Kurbelradio, aber jetzt hat sie nochmal nachgelegt.
Ja, wir haben doch unsere Vorbereitungen, die schon gut waren, etwas angepasst. Wir haben jetzt auch noch Powerbanks nachgekauft, die Wärmflaschen und Thermoskannen nochmal aufgestockt. Das war ja sehr hilfreich, um sich bei der Kälte warm zu halten.
Der Blackout im Januar in Berlin gilt als der längste, den es in der Bundesrepublik Deutschland gab. Rund 45.000 Haushalte waren betroffen. Linksextremisten hatten einen Anschlag auf eine Kabelbrücke verübt. Der Blackout, Cyberangriffe, Angst vor Krieg, Naturkatastrophen, all das führt zur Frage, fühlen sich die Deutschen gut auf Katastrophen vorbereitet? Nicht ausreichend, so das Ergebnis einer Umfrage für den sogenannten Resilienzindex.
Mit dem ersten Resilienzindex wissen wir, die Menschen wollen sich gut vorbereiten, jeder Zweite tut das bereits. Auf der anderen Seite gibt es ein großes Bedürfnis nach Informationen.
Jeder Zweite immerhin sorgt vor, laut Umfrage. Beate Kern meint, dass sich das Bewusstsein verändert.
Ich denke schon, dass sowohl die Behörden als auch im privaten Umfeld jetzt eher damit gerechnet wird, dass Ereignisse eintreten, auf die man sich vorbereiten sollte und man nicht mehr so sehr als übervorsichtig gilt.
Ihren Vorrat hat sie optimiert mit 3-Minuten-Nudeln, Milch und Proteinpulver. Bis 6 Wochen könnte sie so durchhalten.
Die Spekulationen haben ein Ende. Manuel Neuer soll im Sommer bei der Fußball-WM wieder im Tor der Nationalmannschaft stehen. Der 40-Jährige wird dann der älteste Spieler im DFB-Kader sein. Sein FC Bayern-Teamkollege Lennart Kahl mit 18 Jahren der Jüngste. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der Bekanntgabe seiner WM-Auswahl auch ein klares Ziel ausgegeben. Er will bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko Weltmeister werden.
Es soll der große Wurf werden, der DFB-Kader für die WM. Der Bundestrainer hat sich viel vorgenommen, will Aufbruchstimmung verbreiten. Überraschungen bleiben jedoch aus. 26 Mann hat er berufen. Die wichtigste Personalie, Manuel Neuer, ist wieder die Nummer 1 im deutschen Tor.
Er hat sich dazu bekannt, nochmal ein Turnier zu spielen. Wir planen mit ihm als Nummer 1.
Neuer, der gerade erst seinen 13. deutschen Meistertitel gefeiert hat, war vor 2 Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und im Oktober 2024 offiziell verabschiedet worden.
Er ist natürlich ein Spieler, der Weltklasse-Niveau hat, der auch einen Namen hat, der auch bei Stürmern des Gegners was auslöst, der eine Wirkung hat auf eine eigene Mannschaft.
Der Hoffenheimer Oliver Baumann muss zurück ins zweite Glied, obwohl er fest von einer anderen Rolle ausgegangen war.
Es ist am Ende die Entscheidung von Olli ein Schlag gewesen. Ich glaube, das ist auch verständlich. Alles andere, was ich jetzt erzählen würde, er hat super aufgenommen und war happy. Das, glaube ich, weiß jeder, dass das nicht der Fall ist.
Als jüngster Spieler ist Lennart Kahl vom FC Bayern dabei, mit gerade mal 18 Jahren. Wie bei vielen anderen Akteuren wurde das vom DFB in Form von kleinen Videos über die sozialen Netzwerke verbreitet. Insgesamt ist die Kommunikation des Trainers und des Verbandes aber in die Kritik geraten. Zu viele Namen von WM-Fahrern wurden bereits vorab bekannt. Teilweise wussten es die Journalisten vor den Spielern.
Generell bin ich über weite Strecken fein mit meiner Kommunikation, das ist so. Trotzdem, es gibt immer Dinge, die man zum Tag X dann retroperspektiv bewertet, die man besser machen könnte.
Etwas überraschend steht Leroy Sané im Aufgebot, der zuletzt weder in der türkischen Liga noch in der Nationalmannschaft überzeugen konnte. In den Augen des Bundestrainers aber teamintern ein wichtiger Faktor ist. Zur WM-Vorbereitung trifft sich die DFB-Auswahl ab kommenden Mittwoch in Herzogenaurach. Vor dem Turnierauftakt am 14. Juni gegen Curaçao stehen noch 2 Testspiele gegen Finnland und die USA auf dem Programm.
Für den SC Freiburg war es eine märchenhafte Europareise, allerdings ohne Happy End. Im Finale der Europa League unterlag der Bundesligist gestern Abend Aston Villa aus England mit 0:3. Dennoch wurde das Team von den Fans in der Heimat begeistert empfangen. Für den Sportclub ist es der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Nie zuvor war Freiburg in einem europäischen Wettbewerb ins Finale gekommen. Und jetzt noch die Wetteraussichten für morgen, Freitag, den 22. Mai.
Hoher Luftdruck sorgt für sonniges Wetter. Dazu erreicht uns aus Spanien sehr warme Luft. Heute Nacht halten sich im Norden und Osten noch dichtere Wolken, sonst ist es sternenklar. Regional bildet sich Nebel. Morgen wird es in vielen Landesteilen sonnig mit nur lockeren Quellwolken. Bewölkter ist es weiter im Norden und Osten, aber auch hier bleibt es trocken. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen 14 und 5 Grad. Morgen werden an den Küsten 17 bis 20, sonst 23 bis 28, am Oberrhein 30 Grad erreicht. Am Samstag scheint die Sonne von früh bis spät. Im Norden und Osten gibt's auch Wolken und vielleicht mal Schauer, meist bleibt es aber trocken. Pfingstsonntag und Montag weiter viel Sonnenschein mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 33 Grad.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni, welche Aussichten diese Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft hat. Außerdem geht es um Einzelkämpfer, die psychische Gesundheit von Menschen in der Landwirtschaft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.